Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Man möchte bereinigen oder besser. Man möchte mitsamt der eigenen Schuld und Prägung doch in Ordnung sein. Ich möchte in Ordnung sterben.
Versöhnung und Vergebung drängen, wenn es dem Lebensende entgegengeht. Warum ist das so? Hat der Wunsch nach Klärung mit Schwäche oder doch vielmehr mit Stärke zu tun? Willkommen zu einem Fokus, in dem Dr. Dr. Monika Renz beschreibt, wie sie Versöhnung und Vergebung erlebt hat und was sie darunter versteht.
Versöhnung kommt etymologisch von Sühnen. Es wäre also jener Prozess, der im Täter oder in meinen Täteranteilen erfolgt, damit das Opfer vergeben kann. Reue. Konkret geschieht das aber selten in dieser Abfolge. Häufiger geschieht es umgekehrt, dass das Opfer oder der Opferanteil in mir zum Großmut der Vergebung findet. Und daraufhin wird im Täter ein Schuldbewusstsein möglich. Vergebung hat zu tun mit dieser Gabe oder Vorgabe. Und sie ist ein Geschenk im Spirituellen.
Monika Renz begleitet auch Sterbende. Sie war im November Gast bei uns im ORF. Bei ihrem Vortrag hat sie darüber gesprochen, dass Vergebung ein Türöffner sein kann.
Versöhnung, Vergebung macht frei. Versöhnung und Vergebung sind zwei schwierige Worte, die in unserer Alltagssprache verdächtig wenig vorkommen. Was heißt Versöhnung? Was Vergebung? Und wie geschieht das? Und wie viel davon wollen wir eigentlich? Sagen wir schnell, das tut mir leid und damit wäre es getan? Oder wird da mehr von uns verlangt? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einem Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Freund auf Ihr Kind, Ihre erwachsene Tochter oder Ihren erwachsenen Sohn zu sprechen. Er oder sie hat Ihnen gerade viel Sorge bereitet und Sie kürzlich in einem Gespräch auch verletzt. Man spürt ihnen die Verletzung und Sorge noch an. Was wird die Freundin wohl für einen Rat geben? Du kannst nur loslassen. Das wäre eine dieser Antworten. Sicherlich ein kluger, oft einzig möglicher, ja sogar von Lebensberatern und Therapeuten angepriesener Rat. Wie ergeht es Ihnen mit dieser Antwort? Und jetzt stellen Sie sich vor, etwas, was eben kaum geschieht, Ihnen gegenüber stünde nun eine sehr alte, fast wagt man zu sagen, weise Frau oder ein weiser alter Mann. Und diese Person würde sagen, ja, da brauchen Sie ein großes Herz, da braucht's Vergebung. Vielleicht gehen Sie zur Tagesordnung über und verdrängen. Vielleicht knallen Sie die Türe zu, wie ich es auch jüngst getan habe, als mir einer dazu riet. Es kann aber auch sein, dass Sie tief durchatmen oder gar einen eindrücklichen Traum haben. So erging es jüngst einer Patientin. Imaginierend sah Frau Janssen einen alten Weisen. Sie nannte ihn spontan Herr Ehrwürdig. Er tat im Bild nichts, sagte vorerst nichts, aber schaute sie verbindlich an. Noch während der Musik geriet Frau Janssen in Tränen. Im Nachgang fragte ich sie, woher sie von früher solch ehrwürdige Stimmungen kenne. Ob es etwas gebe, das sie verehre. Sie atmete tief, Früher sei sie in der Kirche gewesen. Doch damit könne sie schon längst nichts mehr anfangen. Ich empfahl Frau Janssen in den kommenden Tagen, einfach immer wieder in dieses Gesicht des alten Weisen hineinzuatmen. Bis sie eines Tages berichtete, Herr Ehrwürdig hat seine Stimme erhoben und gesagt, mach Frieden. Und jetzt erzählte sie mir von ihrem unlösbaren Konflikt mit der Tochter. Dürfen wir daraus schließen, dass es tief in unserem Unbewussten, in unserer Seele, etwas gibt, das Frieden will? Oder etwas, das um die Bedeutung von Wahrhaftigkeit und von versöhntem Dasein für unsere Seele weiß? Mit Blick auf meine Erfahrungen in der spirituellen Begleitung Schwerkranker und Sterbender füge ich bei, es gibt eine Dynamik hin zu versöhntem Dasein, die sich gerade im Zugehen auf den Tod häufig und nachhaltig durchsetzt. Aber warum und wie geschieht das? Warum uns versöhnen? Warum vergeben? Frieden schließen ist mehr als jenes landläufige Wort loslassen und kann doch schon im Kleinen Bedeutung haben. Warum wollen wir Frieden schließen? Vorweg muss ich anmahnen, Versöhnung und Vergebung sollen nicht zu früh angedacht werden. Sonst würden sie nur einer neurotischen Gewissenshaftigkeit, die nicht wirklich stimmig ist, Vorschub leisten. Eugen Drewermann sagt das so: Es ist möglich zu sagen, ich vergebe dir. Wenn uns der Schmerz nicht zu sehr drückt, dann bedeutet, ich vergebe dir wirklich nur, es war nicht so schlimm. Aber wenn etwas sich tief in die Seele eingefressen hat und wehtut, dann ist Ehrlichkeit wichtiger als sogar die Nächstenliebe. Das heißt, versöhnen und vergeben sollen wir dann, wenn es dran ist und nicht vorher. Etwa, weil wir eine Situation nicht aushalten. Versöhnung und Vergebung beinhaltet gerade auch ein Warten, ein Aushalten und dann einen Mutsprung.
Seit 1998 ist Dr. Dr. Monika Renz Musik- und Psychotherapeutin am Kantonsspital St. Gallen sowie Leiterin der Psychoonkologie. Sie hat Theologie studiert, pädagogische Psychologie, Psychopathologie und ist Musikethnologin. Im Interview beschreibt sie, wie sie zu ihren Ausbildungen gekommen ist.
Die Sehnsucht nach Musiktherapie, das Gefühl, dass Musik heilen kann oder tief berühren kann, die Sehnsucht nach Spiritualität oder erfahrbar gewordener Religion, wenn man das so sagen will, und die Sehnsucht, dass das doch in einer Art und Weise zu geschehen hat, dass wir Menschen in unserer Seele auch angesprochen sind, also nicht an uns vorbei, sprich Psychologie, Psychotherapie, ja.
Was machen Sie denn so in Ihrem beruflichen Alltag? Sie begleiten ja auch Sterbende, aber geben Sie uns da doch noch ein bisschen einen Einblick.
Ja, eben heute beispielsweise ist eine Frau, die hat enorm gezittert. Es war wichtig, einfach da zu sein. Ich bin einfach da. Es ist wichtig, hinter die Symptome zu schauen, was dieser Blick, der mir da entgegenkommt, eine Deutung vielleicht anzusprechen, zu fragen, zu genau hinzuschauen, wie wird jetzt reagiert, die Angehörigen, die entsetzt sind, zu entlassen, immer wieder darauf hinzuweisen, jetzt schauen Sie hin, jetzt ist diese Frau so etwas von gelöst, sie ist nicht mehr in ihren Symptomen drin. Ja, und jetzt, wenn ich nachher nach Hause fahre, dann gehe ich noch einmal zu ihr.
Jetzt haben Sie sehr viel mit sterbenden Menschen zu tun. Wie gehen Sie da im Alltag damit um? Wie gewinnen Sie Abstand?
Ich denke, dass ich natürlich eine Ernsthaftigkeit mit mir nehme. Ich muss sagen, dass ich weniger mit Sterbenden arbeite als früher. Aber da fehlt mir auch etwas. Die Sterbenden sind jene Menschen, die so nahe bei ihrem Wesenskern angekommen sind, das ist auch eine Bereicherung. Also ich gehe auch berührt. Diese Frau heute hat mich bis zutiefst berührt. Ja, eben, ich gehe nachher nochmals hin. Das mache ich doch nicht einfach so.
Sie haben Theologie erst später studiert. Da waren Sie schon Psychotherapeutin. Genau. Wieso kam dann dieser Wunsch, Theologie zu studieren?
Ja, auch heute wieder. Diese Familie hat doch Fragen. Wo ist denn da Gott? Und wie kann man das beten? Und überhaupt so ganz viele Fragen, was kommt nachher? Und ich bin persönlich ein sehr religiöser Mensch, aber erfahrungsbestimmt. Also nicht dogmatisch bestimmt. Und mich interessierte einfach, was sagt denn die Theologie auf diese vielen Fragen? Und jene Professoren, das nehme ich vorweg, die meinen Fragen standgehalten haben, das war spannend. Das war eine meiner spannendsten Lebenszeiten überhaupt, mit diesen Menschen durchaus auch zu streiten, ja, aber da haben Sie eine Patientin, was sagen Sie jetzt da? Das geht doch nicht und so weiter. Und die Antworten, die ich dort bekommen habe, jene, die wirklich gegriffen haben, die sind heute noch da, die prägen mich. Zum Beispiel, dass Gottes Allmacht nicht so gedacht werden darf, dass da einer da sitzt und alles im Griff hätte, sondern dass vielleicht Gott auch angewiesen ist auf uns. Also dieses Wort Allmacht eher als allgegenwärtig übersetzt werden müsste aus dem Hebräischen und vor allem einfach mit einer gewissen Vorsicht bedacht werden muss.
Monika Renz beschreibt in ihrem neuesten Buch Versöhnung und Vergebung, wie Prozesse der Befreiung im Leben und im Sterben möglich werden, was sie in ihrem Berufsalltag erlebt hat. Sie spricht von drei Ebenen, auf denen sich Versöhnung abspielen muss, sonst gelingt sie nicht. Wie schon vorher setzt sich Frau Dr. Renz nach diesem Kapitel ihres Vortrags an den Flügel und drückt ihre Gefühle zum heutigen Thema in Musik aus.
Ich frage nochmals, warum sollen wir den Sprung zur Versöhnung und Vergebung dann, wenn er reif ist, wagen? Meine erste Antwort lautet, mir selbst zuliebe. Wieder die Verhärtung, damit das Leben und die Liebe wieder fließen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die ständig auf demselben Stock eine Frau gesehen hat, durch die sie verletzt worden ist. Und sie ist der Frau ausgewichen. Einmal eines Tages sah sie die Frau wieder und es erfasste sie der Impuls, jetzt oder nie. Sie sei auf die Frau zugegangen und von dieser so innig angesprochen und gehalten worden, als wäre nie etwas da gewesen. Danach ein herzliches 2-Minuten-Gespräch, eine Atmosphäre des Friedens und sie habe sich an den Satz erinnert, den sie vor wenigen Tagen gelesen habe, das Gute muss man wollen. Das Gute muss man tun, damit es in der Welt ist. Dieses kleine Beispiel zeigt, dass man mit Vergebung und Versöhnung wieder Lebendigkeit, angeschlossen sein, im Fluss sein, Liebesfähigkeit, Milde, Nachsicht, auch mit sich selbst gewinnt. Alles Qualitäten dessen, was Jesus Reich Gottes genannt hatte. Meine zweite Antwort auf die Frage, warum denn sollen wir uns vergeben, ist vielleicht dieselbe, anders gewichtet. Sie wurde mir in ihrer Konsequenz bewusst im einschlägigen Buch von Konrad Staus und sie hat zu tun mit unserem Bezogensein. Unser Bezogensein können wir nur zulassen und leben oder wir können uns ihm gegenüber verschließen, wir können es abwürgen. Staus stellt zwei Menschenbilder einander gegenüber. Das rein darwinistische, aus der Evolutionstheorie Darwins vom Überleben des Stärkeren übernommene Menschenbild einerseits und das Bild vom Menschen, der am Du wird, wie Martin Buber es sagt, andererseits. Gemäß dem zweiten Menschenbild ist der Mensch auf Bezogenheit angelegt und Staus folgert, dass Vergebung und Versöhnung nur im zweiten Menschenbild von Bedeutung seien. Ich präzisiere, Konfliktbereinigungen sind in jedem Menschenbild wichtig, aber Vergebung bedeutet dann, wenn ich grundsätzlich vom Menschen als einem ausgehe, der bezogen ist, viel mehr. Vergebung ist dann bisweilen Schlüssel zu einem anderen Daseinsmodus, einem Gefühl, wieder von eben bezogen zu sein und von Energie. Wo Verbundenheit von tiefer Bedeutung ist, da ist Vergebung wie der Türöffner darauf hin. Anders formuliert, ist Unversöhntheit ein Beziehungsproblem. Staus siedelt das auf drei Ebenen an. Er spricht überhaupt von Beziehung auf dreierlei Ebenen, der Beziehung zu sich selbst, der Beziehung zum Andern und der Beziehung zum ewigen Du. Und die Quintessenz seines Ansatzes liegt für mich in der Verknüpfung dieser Ebenen. Wenn immer auf einer Ebene nämlich die Beziehung nicht fließt oder unterbrochen ist, sind alle Ebenen betroffen. Und Versöhnung und Vergebung schaffen neue Lebendigkeit in allen Ebenen. In meinen Worten, wenn ich im Unfrieden bin mit einem für mich in irgendeiner Hinsicht wichtigen Menschen und dies tiefer, als ich es von der Sache her sein muss, dann wird daraus auch eine Störung in mir selbst und in meinem Eingebundensein in Gott und Welt. Oder wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, bin ich es auch nicht mit dem Schicksal, mit Gott. Immer darbt der Mensch als ein Ganzer, auch in seiner Seelentiefe. Und wo einer, der Partner, die Mutter, der Nachbar, mit Gott auf Kriegsfuß steht, da ist seine Liebesfähigkeit auch mir gegenüber eingeschränkt. Im Zusammenspiel dieser Dreiheit, Beziehung zum Andern, zu mir selbst und zum ewigen Du, bin ich erinnert an Jesus, der forderte, nicht du sollst, sondern du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben und den Nächsten wie dich selbst. Im Liebesgebot dürfte es Jesus nicht um Befolgung im pharisäisch präzisen Sinne gegangen sein, sondern um eine ihm selber tief vertraute Erfahrung. Um die Erfahrung nämlich, des radikal Bezogenen im Unterschied zum eingekapselten Menschen. Und es gibt nur diese Alternative. Dazu berichte ich von einer Frau, Lehrerin, mit metastasierendem Darmkrebs. Sie äußerte, ja, wie sie es betonte, wurden für mich in allem Allergie und Misstrauen deutlich. Was sie machen könne, damit sie keine Tieftaucher mehr habe, fragt sie mich. Und was, damit die Ärzte die richtige Behandlung tätigen würden? Diese seien nicht aufrichtig. Vielleicht waren sie das nicht, vielleicht sind Ärzte aber auch einfach in der Sündenbockrolle. Verhaltensstrategien wollte sie lernen, wogegen oder wofür wusste sie nicht. Meine Spiritualität wolle sie nicht, sie habe ihre eigene. Und sie sagte, dass so dezidiert, sie habe ihre eigene, dass ich mich fast nicht traute, nachzufragen. Schließlich sagte ich, das sei doch schön, wenn sie ihren eigenen Zugang habe, ob sie ein Wort dazu mir sagen möge. Nein, das sei eben ihre eigene. Sie wolle, was sie wolle, und sie wolle nicht, was sie nicht wolle. Es war viel Ego spürbar, aber auch ein Eingekapseltsein in sich selbst, eine Not, eine Unfähigkeit, das Angewiesensein und Bezogensein zuzulassen. Und ich spürte in allem eine Not im Atmosphärischen. Es war Hässigkeit da und es war ihr nie einfach wohl. Trotzdem wollte diese Frau in großen Abständen zu mir kommen, wollte erzählen, wollte gehört werden. Eines Tages sagte sie, das Eigentliche, um das es bei ihr gehe, habe mit Verzeihung zu tun. Eine starke Einsicht. Mit dieser lösten sich ihre Allergien. Wenn wir den Zusammenhang dieser drei Ebenen, also der Beziehung mit Menschen, der Beziehung mit sich selbst und der Beziehung zum ewigen Du nehmen, und wenn wir die türöffnende Funktion von Vergebung auch im Großen bedenken, dürfen wir generell davon ausgehen, dass sich dort, wo wir sorgsamer, liebesfähiger, ehrfürchtiger werden, ein neues Offenwerden auf das Ganze hin ereignet. Ein Fließen auf das, was uns geschenkt wird, auf Gnade hin. Versöhnung und Vergebung lohnen sich also erstens mir selbst zuliebe, zweitens, weil ich so in meinem Bezogensein drin bin oder wieder hineinfinde und drittens, damit ich Gnade empfangen kann. Wir kommen jetzt zum Thema Sterbestunde als Chance. Warum finden Vergebung und Versöhnung trotz all dem Positiven, das sie uns bringen, im Leben draußen so wenig statt? Friedensprozesse stocken im Großen und im Kleinen, im privaten und öffentlich-politischen Bereich. Warum geraten etwa Prozesse wie in Südafrika, in Kolumbien, ins Stocken? In meinem Buch habe ich mich eingehend auseinandergesetzt mit dem, was Vergebung und Versöhnung uns abfordern. Jetzt frage ich also nochmals, warum verweilen wir alle über lange Zeitspannen in Zuständen der Unversöhntheit mit anderen, mit Gott, dem Schicksal oder auch mit uns selbst? Warum riskieren wir dabei, uns immer wieder zu verhärten? Wovor haben wir Angst? Warum ziehen wir ein Leben an der Oberfläche einem tieferen Hinschauen vor und schlittern vielleicht im allgemeinen Trend mit, ohne zu ahnen, was wir damit uns selbst antun? Warum so viel Verdrängung bis zum Punkt, wo dies nicht mehr geht? Antworten lauten etwa: Es geschieht aus Gewohnheit, aus Scham, aus Trägheit, aus Unfähigkeit zum Alleingang oder weil keine Option für Friede und Hoffnung da ist. Im Zusammensein mit Sterbenden habe ich viel über Versöhnung und Vergebung gelernt. Da ist Frau Büsser, 76 Jahre alt. Wir kannten uns seit ihrem längeren Spitalaufenthalt vor vielleicht 3 Jahren. Damals schien mir, als kreise sie immer um ein Thema, um eine Not und wollte doch nicht hinschauen. War sie zu feige? Ich vermutete, es gehe um eine tief verdrängte, aber doch gravierende Schuld, um etwas, das zu tun oder zu sagen, sie versäumt hatte. Ich konnte sie aber nicht zu kleinsten Annäherungen bewegen, und so ließen wir das so sein, und auch das darf sein. Sie hatte ein eindrückliches Vertrauen in mich und sagte mir Monika, in Anlehnung an ihr gleichnamiges Patenkind. Bald kam sie ins Delir und verbrachte 3 Jahre im Pflegeheim, wo ich sie vereinzelt besuchte. Mich erkannte sie noch immer und war fähig zu normalen Gesprächsbrocken. Ansonsten erkannte sie kaum jemanden, auch nicht ihren verbittert anmutenden Gatten. Aber warum wohl? Wenn immer etwas Ernstes, etwa ein Konflikt zur Tochter oder ihre eigene Kindheit im Krieg Thema war, fiel mir auf, dass sich ihr Delir verstärkte. Ihre dementielle Entwicklung schien sie offenbar vor einem Hinschauen müssen zu beschützen. Frau Büsser verarbeitete ihr Leben nun auf symbolischer Ebene und still. Infolge einer Armverletzung wurde sie erneut ins Spital eingeliefert. Als sie kaum mehr ein Wort von sich gab, ging ich mit ihrem Mann zu ihr. Ich spürte nach, was kommt mir jetzt in der Gegenübertragung entgegen? Und so sagte ich unvermittelt, einfach so in die Luft hinausgesprochen: Liebe Frau Büsser, wir werden Ihnen irgendwann vergeben können und Sie werden den Ihrigen ebenfalls irgendwann vergeben können. Augenblicklich war sie wach und sagte: Was, Monika, sagen Sie das nochmals? Sie atmete tief, hatte den ersten Atemaussetzer. 5 Minuten später sah sie Blumen. Stand dies wohl für einen Blick ins Paradies? In der Nacht darauf starb sie mit weichen Gesichtszügen.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Diese und andere Erfahrungen mit Sterbenden halfen mir besser zu begreifen, dass ein Austreten aus der Verdrängung in eine tiefere Wahrhaftigkeit häufig so lange nicht und im Sterben dann auf andere Weise geschieht und dann so viel bewirkt, nämlich das Offenwerden, um leben und sterben zu können. Aber warum geschieht es so lange nicht? Erst im Sterben? Versöhnung und einen neuen Frieden muss man wollen. Man muss sich dem Prozess zumindest halbbewusst stellen wollen, dem anderen zuhören wollen, ihn als eigener mit eigenen Hintergründen und in eigener Verantwortung anerkennen wollen. Oder die Kraft zur Verdrängung, ein weiterer Grund also, die von unserem Ich ein Leben lang ausgeht, kommt spätestens im Sterben an eine Grenze. Das Ich wird schwächer und in seiner Abwehrfunktion müde. Selbst das Ich muss schlussendlich losgelassen werden. Wo nicht schon mehrfach im Leben geschehen, ist Todesnähe die Chance, tiefere Impulse und Sehnsüchte hochkommen zu lassen. Auch jene nach Friede oder innerer Wahrheit darüber, wer ich zutiefst bin.
Versöhnung und Vergebung funktionieren am besten, wenn sich im Leben etwas Gravierendes ändert, sagt Monika Renz. Das kann eine Pensionierung sein, aber auch der nahende Tod. Frau Dr. Dr. Renz erzählt in ihrem Vortrag von 50 Sterbenden, die sie begleitet und beobachtet hat.
Ich komme jetzt zur Frage, wie geschehen denn Versöhnung und Vergebung? Gibt es da Charakteristiken im Prozess? Das ist schon eine erste Erkenntnis, es ist ein Prozess. Meine Erkenntnisse sind weitgehend hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt. Darin hatten wir 50 auf ihren baldigen Tod zugehende krebskranke Patienten beobachtet, mittels teilnehmender Beobachtung. Alle 50 hatten einen schwerwiegenden Konflikt oder eine deutliche Unversöhntheit formuliert, meist mit einem ihnen nahestehenden Menschen, bisweilen auch mit sich selbst, mit der Krankheit oder mit Gott. Das sind 5 Phasen, von denen ich nachher noch zu sprechen komme. 5 Phasen im Versöhnungsprozess: die Vermeidung, die Krise oder Zuspitzung, die Hoffnungserfahrung, der Entscheid und dann die Erfahrung von Versöhnung oder Vergebung. Versöhnung geschieht mehrfach in immer wiederkehrenden Anläufen und Ansätzen. Das ist schon eine wichtige Aussage. Bei den meisten unserer Patienten war das ein mehrmaliges Erleben.
Da war eine sterbende Frau, die unter der Behandlung durch ihren Mann gelitten hat.
Sie hatte einen Mann, der gesagt hat, jetzt habe er doch extra eine so viel jüngere Frau geheiratet, damit er vor ihr sterbe. Sie spüren, was das auslöst. Eine Verletzung, da ist ein großer Versöhnungsbedarf notwendig. Gespräche. Und Sie sehen, dass in mehrmaligen Durchgängen dann an einen Punkt gekommen ist, wo es gut war, gingen aber die unteren beiden Kurven noch weiter. Das ist Versöhnung mit sich selbst, die auch für diese Frau wichtig war. Und das ist Versöhnung im Spirituellen mit Gott. Und das Interessanteste, wie lange Zeit, viele Wochen dauerte es, bis sie zu einer ersten Versöhnung hingefunden hat. Dann haben wir sie eine Weile nicht gesehen. Der Konflikt entwickelte sich neu und am Schluss alles miteinander in sehr kurzer Zeit. In unserem Projekt äußerten 42 von 50 explizit, dass die Todesnähe sie motiviere oder dränge, den Konflikt anzugehen. Wir wollten wissen, was sich an Versöhnung auf den Tod hin wohl ereigne und wie dies möglich wird. Auch wenn Prozesse bisweilen Sprünge machten, wie eben geschildert, oder sich mehrfach ereigneten, so erkannten wir doch einen klaren Ablauf mit 5 Phasen. Eine erste Phase nannten wir Vermeidung. Unversöhntheiten werden häufig so lange wie möglich ein Leben lang verdrängt. Man hat seine Strategien des Verharmlosens oder des Auf-die-Seite-Schiebens. Langjährige Vermeidung kann aber auch ganz bewusst geschehen, ist oft überlebensnotwendig und dann nicht gleichzusetzen mit Verdrängung. Denken Sie alle, wir haben doch Konflikte, die wir nicht ständig anschauen können. Wir müssen mit ihnen leben. Wir müssen sie auf die Seite schieben, bis die Zeit reif ist für einen Schritt weiter. In unserem Projekt begannen die meisten Patienten den Prozess in der Vermeidung. Und wir dürfen annehmen, dass vorher schon Monate, Jahre lang teilweise auch schon vermieden wurde, nämlich zu Hause. 26 lebten in einem Kontaktabbruch seit 2 bis 20 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Vermeidung, so lernte ich, das ist ein Lebenszustand, aber kein Sterbezustand. Nur gerade 4 Patienten starben nach einer Vermeidung oder im Zustand des bewussten Wartens und 3 davon, nachdem Versöhnung doch schon einmal stattgefunden hat. Eine zweite Phase nannten wir Zuspitzung oder man kann sie auch nennen mit Krise. Kein Prozess geschieht ohne Krise. Konkret werden Krisen etwa in einem Umgetriebensein, im Bedürfnis, ich will Schluss machen und zwar sofort, also auch im Suizidwunsch. Bewusste, erlebte Beziehungskrisen waren aber auch nicht selten. Und wir erkennen die bewusste Krise auch in der Unversöhntheit mit sich selbst und in der Verzweiflung etwa vor dem naherückenden Tod. Nur gerade 2 von 50 Patienten hatten keine Krise. Ich erzähle Ihnen jetzt ein Beispiel. Das war eines, das uns nahelegt, dass Krise die Chance der Bewusstwerdung mit sich bringt. Frau Hatt. In ihrem Fall hieß die Zuspitzung Angst. Sie beschreibt eine Angstattacke beim Autofahren. Sie war also auch noch nicht so nahe dem Tod, aber wusste doch, es kann jede Woche auf mich zukommen. Sie erzählt von Körpersymptomen und irgendwann frage ich, ob sie Missbrauch oder Gewalt kenne. Nicht wirklich. Sie wisse es nicht. Sie sei allerdings auch schon gefragt worden. Und so leite ich nun eine Imagination an, ausgehend von diesem speziellen Gefühl beim Autofahren. Ob sie etwas sehe, Farben, Musik, ein schwarz-weißes Muster, sagt sie. Nun wird das Ameisengefühl stark. Schwindel, Darmgeräusche. Das sind erfahrungsgemäß wichtige Momente in einer Imagination. Was sehen Sie genau jetzt? Frage ich. Keine Antwort. Ist es ein Mann oder eine Frau? Jetzt wird ihr noch mehr schwindlig und sie weiß aber augenblicklich eine Frau. Ich bin vielleicht 4-jährig, noch nicht im Kindergarten. Der Schwindel nimmt zu, sie fällt fast vom Stuhl. Ich leite eine Atemübung an und lobe sie und wir bleiben doch noch einen Moment am Thema, Detail um Detail. Dann bricht es hervor, das war die Großtante, die im mütterlichen Heim ein- und ausging. Jetzt geht es über ein paar Wochen darum, dass sie ihrem Körper und all dem glauben lernt. Dann kommt eine Verschlimmerung ihres Krankheitszustandes. Sie kann nicht mehr Auto fahren. Sie will Frieden schließen mit dem, was da gewesen sei, die verstorbene Großtante, ausgenommen. Dann, 2 Wochen später, wie sie wirklich dem Sterben entgegengeht, wird sie erneut von der Krise erfasst, Angst, Unruhe. Eine Klangreise führt sie tiefer hinein, in eine hoffnungsvolle Gottnähe, wie sie dem sagt. Sie sieht ein leuchtendes Weiß. Und jetzt entscheidet sie so wie ein Ruck. Ich möchte Frieden, die verstorbene Tante eingeschlossen. Sie übt atmenderweise Vergebung. Einen Tag lang, eine Nacht lang. Immer wieder ja, ja und wird ruhig. Tags darauf ist sie somnolent und stirbt Tage später im Beisein ihrer Töchter. Krisen ermöglichen Bewusstwerdung. Sie drängen zur Veränderung, etwa in Richtung eines bewussten Wollens. Was braucht es denn noch, damit Versöhnung und Vergebung angepackt werden kann? Das war für mich persönlich die wichtigste Erkenntnis, die jetzt kommt. Es braucht eine Erfahrung von Hoffnung. Oder es braucht der Faktor Gnade. Nur wer eine Perspektive hat, kann verzeihen und sich versöhnen. Ohne Perspektive schaffen wir es nicht, uns zu versöhnen. Das heißt, umgekehrt formuliert, hoffen zu können ist entscheidend. Ja, hoffen zu können ist Motivationsspritze. Nur gerade 4 Patienten hatten in unserem Projekt keine solche motivierende Erfahrung von Hoffnung. Einer davon hatte auch keine Versöhnungserfahrung. Bei 2 kam Versöhnung, vielleicht weil dem Sterben so nahe, dann einfach so zustande. Die Hoffnungserfahrung bildet einen Gegenpol zum Leidvollen von Versöhnungsprozessen. Sie transzendiert das Leiden und wird zum Motor, dran zu bleiben. Ein Lichtblick im Dunkel. Damit Sie sich etwas vorstellen können, erzähle ich auch hier 2 kleine Beispiele. Eine Patientin, tief verletzt durch ihren Sohn, schaffte es nicht, auf diesen zuzugehen. In einem Traum sah sie ihren Sohn neben sich, 1000 weiße Rosen vom Himmel fallen. So leicht, so schön. Dass sie danach gleich wusste, jetzt kann ich den Konflikt angehen, ich will dem Sohn eine Karte schreiben. Eine andere Mutter tat sich außerordentlich schwer, dem Verursacher von viel familiärem Unglück zu verzeihen. Wenn sie aber ihren Jungen sich gegenüber sah, in seine Augen hineinschaute, die großen, dunklen Augen, dann überkam es sie. Dann schaffte sie es mal um mal eben doch zu verzeihen. Ihm zuliebe war ihre Zusammenfassung. In der Begleitung Schwerkranker und Sterbender ist wichtig, die Frage nach dem, was uns hoffen lässt und was uns Kraft zum Prozess gibt, aktiv zu bedenken. Hoffnungserfahrungen auch auszulösen, etwa in der bewusst geschenkten Liebe, in Klangreisen oder über das Beachten von Träumen. Wichtig ist aber auch der Beistand von Drittpersonen, nicht nur im empathischen Zuhören, das auch, aber auch im konkreten Angehen des Konfliktes. Wie oft sind wir es, die Angehörige anrufen, einladen und unterstützen? Und jetzt bin ich damit in der nächsten Phase, im Entscheid, wo etwas konkret wird, auch im Wille anzupacken. Hier finden Gespräche mit Konfliktpartnern statt, mit Hilfspersonen und selten ohne. Oder es finden konkrete Gesten statt in Richtung Versöhnung. Aber auch, dass das Ja gewagt wird oder schon nur neugierig ausprobiert wird, wie es denn wäre, Ja zu sagen. Im Spirituellen ist es oft auch so, dass man beginnt, in einer Unversöhnlichkeit zu beten, für sich, für den anderen, damit etwas ins Fließen kommt. Vergeben und sich versöhnen zu wollen, ist Entscheidung. Man will oder man will nicht. Zumindest mitten im Leben ist dem so. Entsprechend betont wird dieser Akt auch in Coping- und Therapiemodellen wie eben bei Enright und Worthington. Der ganze Prozess gehört dort in den Bereich dessen, was ich jetzt unter Entscheidung einordnen würde. In Todesnähe wird oft eine Entscheidung nicht mehr ausgesprochen, aber vielleicht gelebt. Ein unmerkliches Ja, ein anderes Atmen. Das heißt, da findet mehr statt, als wir mit unserer Beobachtung erfasst haben. Das war wirklich auffällig. Einmal entschieden, ich will jetzt das angehen, das macht die Menschen froh. 15 haben extra betont im Nachgang, das Ja sei es dann gewesen, welches ihnen geholfen habe. Ich bin erinnert an den Theologen Karl Rahner, der von einer Grundentscheidung des Ja's gesprochen hat. Eine Sterbende sagte das so: Dieses Ja sei für sie identisch mit dem Hineinfinden ins Gebet. Fünfte Phase sind Erfahrungen von Versöhnung und Vergebung. Sie finden statt. Bei 49 von 50 haben wir diese Erfahrung beobachten können. Das ist erstaunlich viel. Und doch nicht nur, eben weil es auf den Tod zuging. Bei einigen dieser Patienten haben wir mehrmals in mehreren Durchgängen diese Erfahrung beobachten dürfen oder daran teilhaben dürfen. Brauchen wir ein Leben lang, um vielleicht mit Gottes Gnade an diesen Punkt zu kommen? Ich schließe mit der Abbildung eines Jungen. Dieser Junge, er hatte seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater haben dürfen. Und weil wir sensibilisiert waren, dass eben auch wir als Drittpersonen auf die Angehörigen zugehen sollen, hier liegt er im Sterben, wäre es nicht eine Chance, dass der Junge kommen darf, wenn er denn möchte. Weil wir das aktiv angehen konnten und auch taten, kam manch einer, der oder die sonst nicht gekommen wäre, so auch die Mutter dieses Jungen. Und sie war überzeugt von der Möglichkeit schlussendlich, dass der Junge mit mir zusammen zum Vater gehen dürfe. Der Junge war einfach da und ergriffen. 3-mal durfte das so stattfinden.
Thank you.
Die Fachfrau Monika Renz begleitet Versöhnungs- und Vergebungsprozesse, aber können auch wir Laien anderen Menschen dabei helfen, sie unterstützen?
Ich glaube, mitten im Leben ist das schwierig. Es würde sehr schnell einmal als ein Eingreifen empfunden. Ich kann abtasten, ich kann fragen, gibt es eine Hilfe, die für dich gut wäre? Ich kann hineinhorchen, tiefer verstehen, als Drittperson versuchen. Aber es geht immer dann auch darum, anzunehmen, dass vielleicht die Stunde nicht gekommen ist. Und dann aber auch hinhören, wann die Stunde gekommen ist. Ich kann, falls ich mir das wirklich zumute, den Vorschlag machen, dass ich da bin und beide anhöre, aber in den meisten Fällen im Leben ist das eben nicht so einfach. Es ist wirklich der Faktor Todesnähe, der so mobilisiert. Ich kann natürlich auch beten. Ich kann mich aktiv einem Thema, einem Konflikt, an dem ich leide, annehmen. Es gibt sicher eine Person im Moment, mit der Sie es nicht gut haben. Die meisten haben so jemanden. Wenn es jetzt aber ums Sterben geht, bei Ihnen oder beim anderen, das bringt einfach noch einmal eine andere Dynamik. Überlegen Sie das mal einfach ganz, ganz direkt bei sich. Man kommt einfach in eine tiefere Betriffbarkeit hinein. Auch wenn ich in einen neuen Lebensabschnitt komme, das ist auch eine Chance. Chance Pension zum Beispiel.
Also das mit dem Beten, das habe ich gemacht. Also mit Gott reden. Und es war ganz interessant. Manches habe ich auch ein bisschen verdrängen wollen oder habe gar nicht gewusst, was jetzt am wichtigsten ist. Aber er hat mir die nötige Zeit auch gelassen, gewisse Dinge aufzuarbeiten. Und ich bin immer noch dran und bin auch sehr dankbar. Aber das hat mir sehr geholfen.
Ich glaube, Versöhnungsprozesse dürfen Zeit brauchen. Das haben Sie jetzt indirekt auch gesagt. Und zum Beten vielleicht noch das. Beten und Beten ist zweierlei. Mir geht es nicht darum, dram, 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 darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern hier stehe ich. Du, wer immer oder was immer du bist, ich verstehe das nicht. Und ich bitte darum, komm oder schau her oder so wirklich mit mir als Person in den Dialog zu diesem Ewigen. Und dabei einen Konflikt oder einen Menschen, den ich doch lieb habe und der leidet, hineinnehmen.
Ein Fokus, der nachdenklich macht. Am nächsten Samstag beschäftigen wir uns mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit für unsere Gesellschaft. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiederhören. Tonmeister war Erwin Greussing.